Wir widmen uns im Stadtradioprogramm jetzt wieder der aktuellen Ringvorlesung der Göttinger Universität. Und die steht in diesem Sommersemester unter dem Motto Nachhaltigkeit als Argument. In verschiedenen Vorträgen befassen sich Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen mit der Existenz und der Entwicklung von Denkmustern über Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart. In dieser Woche betrachtet eine Göttinger Literaturwissenschaftlerin das Thema Nachhaltigkeit. Ruth Florak spricht über das Lob der Genügsamkeit zur Idylle in der Literatur. Die Aufzeichnung des gestrigen Vortrags hören Sie jetzt hier auf der 107,1.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. So, Sie haben es erkannt, hat der Brundtland-Report vor 30 Jahren Nachhaltigkeit definiert. Ich erinnere noch einmal an den Originaltext: Sustainable Development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Diese Definition ist bekannt und sie wurde im Rahmen unserer Ringvorlesung auch schon wiederholt zitiert. Sie wirft die Frage nach dem rechten Maß im Umgang mit natürlichen Ressourcen auf. Wenn ich mich nun heute jetzt als Literaturwissenschaftlerin in dieser Vorlesungsreihe zu Wort melde, so tue ich das nicht, weil die Literatur eine praktische Antwort bereithielte auf diese Frage nach dem rechten Maß. Natürlich bietet sie keine direkte Antwort. Unmittelbar handlungsanleitend sind Fiktionen, um die es sich bei Literatur in der Regel handelt, ohnehin in den seltensten Fällen. Aber Texte, fiktionale und nicht fiktionale Texte, sind wichtige Medien der Verständigung in einer Gesellschaft, Medien, in denen Wertvorstellungen entworfen, verbreitet und in der Rezeption verfestigt werden. Und Literatur ist Speicher eines kulturellen Gedächtnisses. Ich beziehe mich hier auf den Begriff, den Jan und Aleida Aßmann geprägt haben. Beide haben, Sie haben es bestimmt gehört, gerade heute erfahren, dass sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Wenn ich also als Literaturwissenschaftlerin zu Ihnen spreche, so weil ich der Meinung bin, dass ein Blick zurück in die Geschichte der Literatur uns aufklären kann, aufklären nämlich über ästhetisch geprägte Vorstellungen, die den Alltagsdiskurs, und ich beziehe mich ausdrücklich nicht auf Expertenwissen, sondern auf Alltagsdiskurs über das Verhältnis von Mensch und Natur, Natur als Umwelt des Menschen, zumindest in unserer Gesellschaft entscheidend beeinflussen. Und so möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Idylle werfen, als die literarische Gattung, die das Ideal eines harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur ins Bild setzt. Und darin spielt dann die Genügsamkeit eine zentrale Rolle. Die Ursprünge der Idylle gehen zwar auf die griechische und römische Antike zurück, nämlich auf Theokrit und Vergil, doch zur Zeit der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, ist diese besondere Textsorte zu einer regelrechten Modeerscheinung geworden, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und meine These ist, dass die Grundzüge der literarischen Idylle, und damit sind dann gemeint ein genügsames ländliches Leben im Einklang mit einer an sich nicht nur schönen, sondern auch gütigen Natur, unsere zivilisationskritischen Wunschvorstellungen von einer Harmonie zwischen Mensch und Umwelt bis heute prägen. Als Ausgangspunkt meiner Argumentation wähle ich einen Text, den viele von Ihnen vermutlich kennen und der in den Medien zurzeit viel zitiert und viel diskutiert wird, nämlich, Peter Wohlebens Bestseller »Das geheime Leben der Bäume, was sie fühlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen Welt«. Im Jahr 2015, also vor 3 Jahren, ist es erschienen und es liegt inzwischen in der 35. Auflage vor. Der Autor plädiert, ich zitiere ihn, für einen emotionalen Weg zu den Wäldern, für einen maßvollen Umgang mit dem Ökosystem Wald, der den Bäumen unnötige Leiden, wie er sagt, erspart und ihnen erlaubt, Zitat Wohlleben, ihre sozialen Bedürfnisse ausleben zu können. Dann würden sie dem Menschen Schutz und Erholung geben. Und die, so muss man den Autor wohl verstehen, braucht der Mensch anscheinend nötiger als die Holzproduktion, gegen die er sehr stark anargumentiert. Die interessiert mich hier weniger. Was mich interessiert, ist diese Reziprozität, die Gegenseitigkeit, das Wohlverhalten des Menschen gegenüber der Natur, wenn er sich emotional den Bedürfnissen des Waldes annähert, wird belohnt mit einer dankbaren Sorge der Natur für den Menschen. So erscheinen in dieser Denkfigur beide, Natur und Mensch, als Partner. Wohlleben sieht Bäume als Persönlichkeiten, spricht von ihren Charaktereigenschaften, von ihrer Erziehung und ihren Strategien, so wörtlich, und Strategie setzt natürlich kognitive Fähigkeiten voraus. Wohlleben erzählt von dem Schmerzempfinden der Bäume und ihren Glücksgefühlen, von der Freundschaft, die sie untereinander entwickeln, der Fürsorge und der Hilfsbereitschaft untereinander, so wörtlich. Im Gestus eines wissenden Liebenden oder eines liebenden Wissenden beschwört der Förster, der Wohlleben ist, leidenschaftlich den ausgeprägten Sinn der Bäume für Gemeinschaft und erweiht seine Leser in ihre vermeintliche Kommunikationsfähigkeit ein, in ihre Gesprächigkeit, wie er sagt. Gesprächigkeit, die durch unser rücksichtsloses Verhalten zu verstummen drohe, sodass bei Fehlverhalten des Menschen die lebendige Beziehung zwischen Mann, Mensch und Baum zerstört werden könnte. Unverkennbar setzt das empfindsame Ich dieses Buches auf die Emotionalisierung seiner Leser und verspricht ihnen durch die Einweihung in die Geheimnisse des Waldes eine unverfälschte, authentische Erfahrung, die Erfahrung eines Einklangs von äußerer und innerer Natur, von Wald nämlich, und dem Mensch mit seinen Gefühlen. Wäre nun Wohllebens Text als ein fiktionaler Text auf den Markt gekommen, so hätte er wahrscheinlich nicht so viel Aufsehen erregt. Aber das Buch versteht sich ausdrücklich als Sachbuch und wird als solches rezipiert, ungeachtet der scharfen Kritik aus den Reihen der Wissenschaft. Immerhin hat es doch, übrigens unter der führenden Beteiligung von Göttinger Forstwissenschaftlern, eine Petition mit 4.500 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aus 24 Ländern gegeben, die den Vertretern der Medien und Journalisten darauf aufmerksam gemacht haben, dass viele Behauptungen Wohllebens gar nicht durch wissenschaftliche Erkenntnis gedeckt sind, sondern auf bloßer Spekulation, also auf Mutmaßungen beruhen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei meinem Kollegen Christian Ammer aus der Forstwissenschaft bedanken, dem ich viele wichtige Hinweise in dieser Sache verdanke. Es gibt offensichtlich bislang keinerlei wissenschaftlich gesicherte Anhaltspunkte dafür, dass Bäume die biologische und biochemische Voraussetzung für Gefühle und Intentionen und damit Strategien hätten. Wohllebens Vorstellung von einem harmonischen Miteinander der Bäume im Wald entpuppt sich damit als eine bloße Wunschvorstellung, eine Wunschvorstellung, die Konkurrenzverhältnisse, die es in der Natur auch gibt, genauso ausblendet wie Tod und Zerstörung. Wohllebens Leser aber, und das ist interessant, scheint der Einspruch der Wissenschaft nicht zu stören. Mehr als 1 Million seiner Waldbücher, dieses und andere seiner Waldbücher, wurden im deutschsprachigen Raum bislang verkauft. So meldete der Spiegel vor 2 Monaten. Lizenzen sind in 35 Länder verkauft worden. In 10 Ländern stand oder steht ein Wohlleben-Waldbuch in der Bestsellerliste, sogar in der Liste der New York Times. Die Geheimnisse der Bäume kommen also gut an. Und dass Wohlleben ein so großes Publikum anzusprechen vermag, hat mit einem Verfahren zu tun, das aus der Rhetorik gut bekannt ist. Wenn er schreibt, dass Bäume fühlen und mitfühlen, davon, dass sie wünschen und wollen, so anthropomorphisiert er sie, gibt ihnen eine menschliche Gestalt, er vermenschlicht sie. Anthropomorphisieren heißt nach Duden menschliche Eigenschaften auf Nichtmenschliches übertragen. Das macht Wohlleben, und auf diese Weise bringt er uns die Bäume sehr nah. Das haben kritische Fachleute erkannt und zutreffend analysiert. Aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive interessiert mich nun der Umstand, dass diese Vermenschlichung der Natur unter anderem auf die Tradition der Idylle verweist, die das Ideal eines harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur entwirft, das Ideal einer Korrespondenz zwischen einer freundlichen Natur und dem empfindsamen Menschen, der sich mit seinen Bedürfnissen in die natürliche Ordnung einfügt, anstatt sie sich zu unterwerfen. Die literarische Figur, die dieses vorbildliche, genügsame Verhalten verkörpert, ist der Schäfer. Er gehört zum typischen Inventar der Idylle. Das Wort kommt übrigens aus dem griechischen Eidylion und bedeutet eigentlich ein kleines, ein selbstständiges Gedicht. Seit dem 18. Jahrhundert enthält es die Bedeutung kleines Bild. Wenn man nun in ein Standardwerk meiner Disziplin schaut, um zu wissen, wie man denn Idylle definiert in der Literatur, so findet man im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft folgende Definition. Die Idylle ist eine Schäfer- oder Hirtendichtung, in der die Protagonisten ideal empfundene, ländlich-natürliche, friedlich-harmonische Daseinsformen verkörpern, welche der zivilisierten Welt gegenübergestellt werden. Ihr Schauplatz ist der topische, das ist ein festes Element, das immer gleich bleibt, unveränderlich, der topische Locus Amönus, ein lieblicher, anmutig gelegener Ort, eine abgeschirmte, eingegrenzte und geborgene Landschaftsszenerie. Abgeschirmt, eingegrenzt, geborgen, darin die Schäfer oder Hirten, die friedlich-harmonische Daseinsform verkörpern. Eine geborgene Landschaftsszenerie also, keine bedrohlich rohen Naturgewalten. Zu den Elementen des Locus Amönus in der Literatur und auch in der bildenden Kunst gehören Bäume, Wiese, Wasser, Quelle oder Bach. Das ist ein Setting, das dem Menschen einen angenehmen Aufenthalt erlaubt, frei von Mühe und Furcht. Auf der Wiese weiden die Schafe, die ihn nähren. Die Bäume spenden Schatten und Holz für seine Hütte. Das Wasser stillt seinen Durst. Das ist der Ort par excellence für ein genügsames Leben im Einklang mit der Natur. Die Ursprünge der Idylle liegen, wie gesagt, in der Antike, in den Idyllen des Theokrit und den Eklogen von Vergil, den sogenannten Bukoliker. An ihnen orientiert sich auch der Schweizer Autor und Maler Salomon Gessner. Von Gessner stammt die im 18. Jahrhundert berühmteste und weit über seine Zeit und den deutschsprachigen Raum hinaus wirkmächtige Idyllensammlung. Und eben um Gessners Idyllen soll es im Folgenden gehen. Ich zeige Ihnen das Titelblatt der Erstausgabe der Idyllen von Gessner. Dieses Titelblatt ist von Gessner selbst gestaltet. Er gehörte zu den produktiven Buchillustratoren seiner Zeit. Das Titelblatt zu der Erstausgabe seiner Idyllen von 1756 gehört, das sehen Sie leicht, stilistisch noch ganz, zum Rokoko. Wir erkennen unten im Rahmen die Rocaille-Ornamente, dieses Muschelornament. Wir erkennen oben im Rahmen die charakteristischen Spangen in C-Form, die miteinander verschränkt sind. Außerdem links Weinlaub, eine Flasche, eine Kalebassenflasche und eine Hirtenflöte. Und das Wichtigste in der Mitte, ein kleiner Putto, der ist Ihnen auch aus dem Rokoko hinlänglich bekannt. Der Putto ist hier ein Hirt, er hat den Hirtenstab. Er sitzt, ist also in einer ruhenden Position und schaut neben ihm rechts auf das schlafende Schaf. Es ist also eine friedliche Szene von Mensch und Tier inmitten einer natürlichen Szenerie. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie nicht nur die Büsche, sondern links hinter dem Putto-Hirten auch angedeutet eine Hütte. Dass Salomon Gessner der Autor ist, wird nur indirekt deutlich, nämlich durch einen Verweis auf eine andere Veröffentlichung aus seiner Feder, aber es ist schnell bekannt geworden, dass er der Autor der Idyllen war. Der Hinweis unten auf Gessner meint das Verlagshaus seines Vaters. Heute sind Salomon Gessners Idyllen kaum mehr bekannt. Die meisten kennen ihn wohl weniger als Autor, ist zu schätzen, denn als Maler. Und auf den Maler werde ich am Ende kurz zu sprechen kommen. Aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden Gessners Idyllen zu einem regelrechten Modephänomen im europäischen Maßstab. Sogar im seinerzeit kulturell überlegenen Frankreich war man davon begeistert. So ließ Diderot, den sie als Herausgeber des großen Standardwerks des Wissens der Aufklärung, der Enzyklopädie, kennen, Diderot ließ seine Erzählungen gemeinsam mit Gessners neuen Idyllen herausbringen, und Rousseau wünschte sich, Gessner möge doch jedes Jahr 365 Idyllen schreiben, sodass Rousseau an jedem Tag einen neuen Text zu lesen habe. Und neben Gellert und Haller, dem Göttinger Schweizer Albrecht von Haller, der ein bedeutendes Naturgedicht geschrieben hat, die Alpen, neben Gellert und Haller gehört Gessner zu den drei deutschsprachigen Autoren, welche gegen Ende des 18. Jahrhunderts in die Schulbibliotheken in Frankreich aufgenommen werden sollten. Warum? Es sind neben der schlichten und zugleich anrührenden Darstellung eines harmonischen Lebens von Menschen in der Natur vor allem die moralischen Qualitäten der Idyllen, die diese geradezu enthusiastische Rezeption zu ihrer Zeit befördert haben. Ich stütze mich hier vor allem auf die Forschung von Wolfgang Adam. Aus Gessners seinerzeit berühmtem Buch, Sie sehen hier den Titel der ersten Sammlung, aber er hat später auch noch weitere Idyllen herausgebracht, lese ich Ihnen nun zur Veranschaulichung eine Idylle vor. Ich werde sie vollständig lesen, damit Sie einen Eindruck von der Machart von Gessners Idyllen, eben dieser kleinen Bilder, gewinnen. Die Idylle ist immer recht statisch, handlungsarm. Es wird wenig im eigentlichen Sinne erzählt. Es bleibt aber großer Raum für Naturbeschreibung. Doch bevor wir uns dem einstigen Kultautor, wie man gesagt hat, Gessner zuwenden, ist mir eine Bemerkung wichtig, damit ich nicht missverstanden werde. Wenn ich eingangs von Wohllebensbuch gesprochen habe, so möchte ich natürlich nicht behaupten, dass Wohlleben Gessner kopiert habe. Vielleicht kennt er ihn nicht mal, das halte ich sogar für wahrscheinlich. Aber ich behaupte, dass die Muster, die Wohlleben in seinem Baumbuch noch bedient, auf eine ästhetische Tradition zurückgreifen, die in der Literatur entwickelt worden ist und auch in der bildenden Kunst, auf die ich noch komme, und die zu unserem kulturellen Gedächtnis gehört. Als Beispiel also, damit Sie einen Eindruck gewinnen von Gessners, für unsere Ohren gewiss etwas fremd klingender Sprachgestaltung, seine Idylle Amyntas. Das ist der Name eines Hirten. Amyntas. Bei frühem Morgen kam der arme Amyntas aus dem dichten Hain, das Beil in seiner Rechten. Er hatte sich Stäbe geschnitten zu einem Zaun und trug ihre Last gekrümmt auf der Schulter. Da sah er einen jungen Eichbaum neben einem hinrauschenden Bach, und der Bach hatte wild seine Wurzeln von der Erd entblößet, und der Baum stund da traurig und drohte zu sinken. »Schade«, sprach Amyntas, »solltest du Baum in dies wilde Wasser stürzen? Nein, dein Wipfel soll nicht zum Spiel seiner Wellen hingeworfen sein.« Itzt nahm er die schweren Stäbe von der Schulter. »Ich kann mir andere Stäbe holen«, sprach er, und hub an, einen starken Damm vor den Baum hinzubauen und grub frische Erde. Itzt war der Damm gebaut und die entblößten Wurzeln mit frischer Erde bedeckt, und itzt nahm er sein Beil auf die Schulter und lächelte noch einmal zufrieden mit seiner Arbeit in den Schatten des geretteten Baumes hin und wollte in den Hain zurück, um andere Stäbe zu holen. Aber die Dryas, die Schutzgöttin der Eiche, deren Leben an das des Baums gebunden ist, die Dryas rief ihm mit lieblicher Stimme aus der Eiche zu: »Sollt ich unbelohnt dich weglassen? Gütiger Hirt, sage mir's, was wünschst du zur Belohnung? Ich weiß, dass du arm bist und nur 5 Schafe zur Weide führst.« »Oh, wenn du mir zu bitten vergönnst, Nymphe«, so sprach der arme Hirt, »mein Nachbar Palämon ist seit der Ernte schon krank. Lass ihn gesund werden.« So bat der Redliche, und Palämon ward gesund. Aber Amyntas sah den mächtigen Segen in seiner Herde und bei seinen Bäumen und Früchten und ward ein reicher Hirt, denn die Götter lassen die Redlichen nicht ungesegnet. Ende der Idylle. Es geht hier ganz offensichtlich nicht um Realismus. Die Nymphe als Hüterin des Eichbaums und die Götter, von denen der Erzähler spricht, gehören zu den antikisierenden Elementen des Textes und verweisen auf eine unbestimmte ferne Vorzeit. Bemerkenswert sind die Anthropomorphisierung, also die Vermenschlichung der Natur, der wilde Bach, der traurige Baum. Bemerkenswert ist der genügsame arme Hirt, der nur so viel Holz aus dem Wald holt, wie er für seine Existenz benötigt. Bemerkenswert ist aber vor allem seine selbstlose Hilfsbereitschaft den Schwachen gegenüber, sei es der Baum, sei es der Mensch. Amyntas bewahrt die junge Eiche vor dem zu frühen Tod, indem er aus seinem mühsam beschafften Holz einen Damm baut, und er erbittet Hilfe für den Kranken und nichts für sich selbst. Andererseits fällt die Dankbarkeit der Natur ins Auge, hier in Gestalt der Nymphe. Auch hier finden wir also das Motiv der wechselseitigen Unterstützung von Mensch und Natur. Beide sind gewissermaßen aufeinander angewiesen, erscheinen somit als Partner. Wenn am Ende der redliche, das ist ausdrücklich betont und wird wiederholt, der redliche Amyntas belohnt wird, der gleichermaßen gegen die Natur, die ihn erhält, denn von ihr hat er die Holzstäbe, in ihr weiden seine Schafe, und gegen seinen Mitmenschen moralisch handelt, vermittelt die Idylle ein Bild für tugendhaftes Verhalten. Und Tugend ist, wie Wolfgang Adam formuliert hat, eine der Leitkategorien der europäischen Aufklärung. Wenn wir ins Lexikon der Aufklärung schauen, so finden wir auch den wichtigen Hinweis, dass der Begriff der Tugend generell im 18. Jahrhundert die Fähigkeit meint, seine Handlungen gemäß dem Gesetz der Natur einzurichten und dadurch glückselig zu werden. Es ist also nicht mehr der antike Virtus-Begriff von Tugend gemeint, und es Tugend ist auch nicht mehr aus der Religion abgeleitet, sondern wird moralisch interpretiert. Neben der Hilfsbereitschaft, die wir gesehen haben, prägen Freundschaft und Liebe, sei es zur geliebten Frau, zum geliebten Mann, zu den Eltern und den Kindern, die Welt, in der Gessners Hirten leben. Dazu kurz einige Beispiele. Da wird etwa in der Idylle Daphnis Phyllis geliebt, weil sie einem jungen Hirten durch ein großzügiges Geschenk über den Verlust seiner Ziegen hinweghilft. Ihre mitleidigsten Tränen, wie es heißt, verwandeln sich in geteilte Freude. Ich zitiere: Und wie er, der junge Hirt, vor Freude weinte, da weintest du, Phyllis, auch vor Freude, wie du ihm geholfen hattest. Diesen unschuldigen, empfindsamen Gleichklang der Herzen beschwört der Hirt Daphnis, das ist Phyllis Geliebter. Und er schickt ihr einen kleinen Vogel, eine Meise, die er gefangen hat, damit sie ihr ein frohes Lied singe und Phyllis dem Vogel im tiefsten Winter zum Dank freundlich lächelnd in ihrer kleinen Hand die Speise reiche, wie es heißt. Hilfsbereitschaft und Liebe schließen die Natur ausdrücklich mit ein. Oder nehmen wir Mirtil, den die Schönheit der Natur in Bann geschlagen hat. Es heißt, bei stillem Abend hatte er noch den mondbeglänzten Sumpf besucht, die stille Gegend im Mondschein und das Licht der Nachtigall hatten ihn in stillem Entzücken aufgehalten. Bei seiner Rückkehr steht er dann zärtlich gerührt und dankbar vor seinem alten Vater, den er sanft schlummernd am Mondenschein in der grünen Laube von Reben vor seiner einsamen Hütte findet, so heißt es, bevor er ihn hineinführt, damit ihm die kühlen Abendwinde nicht schaden und der feuchte Tau. Zitat Ende. Auch das ist ein Bild zwischenmenschlicher Fürsorge, die sich einpasst in den Rhythmus der Natur. Die Mühen der Arbeit sind aus Gessners Idyllenwelt ebenso verbannt wie Aggression und Gewalt. Und das unterscheidet sie beispielsweise von Vergil, bei dem gleich in der ersten Ekloge ein Flüchtling auftritt, der seinen Zufluchtsraum verloren hat, sodass ein eindeutiger Hinweis auf konkrete politische Umstände der Entstehungszeit gegeben ist. Das ist bei Gessner so in den Idyllen, von denen ich spreche, nicht. In Gessners Idyllen erscheint selbst der Tod als ein Freund am Ende eines erfüllten Lebens. Wie lieblich glänzt das Morgenrot durch die Haselstaude und die wilden Rosen am Fenster. So beginnt Gessner seine Idylle über den 90-jährigen Palemon. Und weiter lässt der Palemon sagen: Wie froh singet die Schwalbe auf dem Balken unter meinem Dach. Alles ist munter und jede Pflanze hat der Tau verjüngt. Auch ich scheine verjüngt. Mein Stab soll mich greisen vor die Schwelle meiner Hütte führen. Da will ich mich der kommenden Sonne gegenübersetzen und über die grünen Wiesen hinsehen. Oh, wie schön ist alles um mich her. Alles, was ich höre, sind Stimmen der Freude und des Danks. Die Vögel in der Luft und der Hirt auf dem Felde singen ihr Entzücken. Auch die Herden brüllen ihre Freude von den grasreichen Hügeln und aus dem durchwässerten Tal. Zufrieden mit seinem Leben, glücklich darüber, dass er seine Kinder sicher in ihr Leben begleitet hat, stirbt er schließlich im Kreis seiner Familie draußen und wird aus den umschlingenden Armen seiner Kinder zu einer Zypresse verwandelt. Er geht also buchstäblich auf in der Natur. Das ist eine mythische Vorstellung. Empfänglichkeit für die Wunder der fruchtbaren Natur und Achtsamkeit gegenüber den Menschen sind in Gessners Idyllen unauflöslich miteinander verknüpft. Von der belebenden Sonne bis zur kleinsten Pflanze sind alles Wunder, ruft Damon aus, als er nach einem schwarzen Gewitter Hand in Hand mit seiner Freundin Daphne aus der schützenden Grotte hervortritt und das Naturschauspiel genießt. Ich zitiere: Sieh die Zephyr, also die lauen Winde, kommen zurück und spielen froher mit den Blumen, die verjüngt mit den hellblitzenden Regentropfen prangen. Und die bunten Schmetterlinge und die beflügelten Würmchens fliegen wieder froher im Sonnenschein. Und der nahe Teich, wie die genetzten Büsche und die Weiden zitternd um ihn her glänzen. Sieh, er empfängt wieder ruhig das Bild des hellen Himmels und der Bäume umher. Wenn die Liebenden in zärtlicher Umarmung die Wunder der Natur betrachten, Wunder ist ein Schlüsselwort an dieser Stelle, und überwältigt von deren Schönheit ihr Erstaunen stammeln wörtlich, oh welch unaussprechliche Freude, wenn dies Entzücken zu dem Entzücken der zärtlichsten Liebe sich mischt, so erinnern Gessners poetische Bilder an die großen empfindsamen Oden Klopstocks. Doch anders als bei Klopstock ist in Gessners Idyllen die belebte und die unbelebte Natur als Quelle ästhetischen Vergnügens an die Wahrnehmung der Hirten gebunden. Ihre Begeisterung lässt die Schönheiten der Natur konkret anschaulich werden. Als Figuren entbehren diese Hirten und Hirtinnen jeglicher Tiefe. Sie sind nicht individuell gezeichnet. Aber als geschichtslose, wie man zu Recht gesagt hat, als geschichtslose menschliche Wesen, die tugendhaft im Umgang mit anderen, genügsam in ihren Ansprüchen und daher zufrieden und glücklich mit allem, was ihre natürliche Umgebung ihnen bietet, in dieser Umwelt aufgehen, bieten Gessners Hirten das Bild eines harmonischen Lebens in und mit der Natur. Man könnte es auch anders formulieren. Man könnte sagen, nur unter den Bedingungen einer derart idealen Natur kann der Mensch als Teil dieser Natur seine moralischen Qualitäten entfalten, kann er tugendhaft im Sinne des 18. Jahrhunderts, kann er ganz menschlich sein. Ich komme noch einmal zurück auf die Idyllendefinition, die ich zu Beginn meines Vortrags zitiert habe. Danach ist die Idylle eine Schäfer- oder Hirtendichtung, in der die Protagonisten ideal empfundene, ländlich-natürliche, friedlich-harmonische Daseinsformen verkörpern, welche der zivilisierten Welt gegenübergestellt werden. Das heißt, Idyllen verstehen sich als Gegenbilder. Ihr friedvolles, poetisch überhöhtes Leben im Einklang mit der Natur verweist ex negativo auf die Zumutungen der Zivilisation. Und der Inbegriff der Zivilisation ist nicht nur bei Gessner zu dieser Zeit die Stadt mit ihren künstlichen Bedürfnissen und ihren Ersatzbefriedigungen. Idyllen sind Entwürfe einer glücklichen Symbiose von Mensch und Natur, die es so in der Realität nicht gibt und nicht geben kann. Aber als Gegenbilder können sie zu der Erkenntnis verhelfen, wie weit der Mensch sich von seinen Möglichkeiten entfernt hat und wie virulent seine Sehnsucht nach einem Leben im Einklang mit der Natur ist. In dieser Hinsicht ist die letzte Idylle in Gessners Sammlung besonders interessant. Denn anders als andere Idyllen ist sie nicht in antiker Tradition in ein fernes, goldenes Weltalter verlegt, das Gessner in seinem Vorwort, in seiner Adresse an den Leser ausmalt, als die Zeit, in der die Menschen, ich zitiere ihn, bei unverdorbenem Herzen und Verstand ihr Glück gerade aus der Hand der milden Mutter Natur empfangen und in Gegenden wohnen, wo die nährende Natur kaum Hilfe fordert, um ihnen die unschuldigen Bedürfnisse und Bequemlichkeiten reichlich darzubieten. Gessner hat, das haben Sie den Zitaten, die ich eben gelesen habe, entnehmen können, die Idyllen seiner Sammlung von 1756 in eben dieses goldene Weltalter verlegt, von dem er im Vorwort spricht. Er hat die Idyllen verlegt, damit in eine unbestimmte, ferne, glückliche Zeit und in einen unbestimmt fremden, idealen Landschaftsraum, der an das legendäre, imaginäre Arkadien erinnert. Der letzte Text der Idyllensammlung aber ist anders als die anderen, er wird konkret. Er ist auf Gessners Gegenwart bezogen und auch räumlich realistisch gehalten. Aber diese untypische Idylle mit realistischen Bezügen ist im Konjunktiv formuliert und ihre Überschrift, die nun nicht mehr den Namen von Schäfern und Schäferinnen trägt, lautet »Der Wunsch«. Die Sprechinstanz im Text, ein Ich, das nun mehr ist als nur ein Hirt, denn es ist sogar belesen und gebildet, es liebt die Werke von Klopstock und von Wieland, dem großen Vertreter der deutschen Aufklärung. Diese Sprechinstanz im Text wünscht sich, und ich greife aus Zeitgründen nur einige markante Textstellen heraus, könnte ich in einsamer Gegend mein Leben ruhig wandeln, im kleinen Landhaus, beim ländlichen Garten, unbeneidet und unbemerkt. Im grünen Schatten wölbender Nussbäume stünde dann mein einsames Haus, vor dessen Fenstern kühle Winde und Schatten und sanfte Ruhe unter dem grünen Gewölbe der Bäume wohnen. Außen am Garten müsste ein klarer Bach meine grasreiche Wiese durchschlängeln. Er schlängelte sich dann durch den schattichten Hain fruchtbarer Bäume, von jungen, zarten Stämmen durchmischt, die mein sorgsamer Fleiß selbst bewachte. Das ist eindeutig der Locus Amoenus, der beschworen wird. Auch hier ist wieder das Verhältnis Mensch-Natur ins Bild gegenseitiger Unterstützung gebracht, die beiden Seiten zum Wohl gereicht. In diesem Sinn ist auch das Programm zur Bestellung des Gartens zu verstehen, dass das Ich formuliert. Hinten am Haus sei mein geraumer Garten, wo einfältige Kunst den angenehmen Fantasien der Natur mit gehorsamer Hülfe beisteht, nicht aufrührerisch sie zum dienstbaren Stoff sich macht, in groteske Bilder sie zu schaffen. Das ist die Absage an den französisch gestalteten Garten. Wichtig ist mir hier, der angemessene Umgang mit Natur wird als demütig hingestellt, nicht als herrschsüchtig. Es gilt, der Natur, wie es heißt, mit gehorsamer Hülfe beizustehen, statt sie rebellisch gegen die eigene Abhängigkeit von ihr zum dienstbaren Stoff zu erniedrigen. Übrigens, dass an dieser Stelle die Natur anthropomorphisiert, also vermenschlicht ist, indem ihr angenehme Fantasien zugeschrieben werden, ist natürlich metaphorisch zu verstehen. Es gehört zu Gessners poetischer Sprache. Seine Idyllen sind schließlich Dichtung und kein Sachbuch. In der Dichtung aber hat die Metapher ihren Platz. Was das Ich dieser letzten Idylle, der Wunsch, sich wünscht, ist ein Raum, in dem Natur und Kultur versöhnt sind dadurch, dass Genügsamkeit zum Maßstab erhoben wird. In satirischer Überspitzung weist das Ich ausdrücklich solche Verhaltensweisen zurück, die kein Maß kennen und auf Ausbeutung gründen. Es kritisiert Menschen, die die Bedürfnisse anderer Lebewesen konsequent ignorieren und denen Tiere und Pflanzen nur Mittel sind zur Befriedigung exzessiver, künstlich erzeugter Bedürfnisse. Nach viel und erlesener Nahrung etwa oder zur Durchsetzung egoistischer Machtinteressen. So hat die Forschung auch zu Recht davon gesprochen, dass die Idylle der Wunsch als eine Sozialutopie zu lesen sei, in welcher das Bild einer gerechten Gesellschaftsordnung entworfen wird, in der die Eigentumsverhältnisse dem natürlichen und nicht dem künstlichen Bedürfnis des Einzelnen entsprechend geregelt sind. Das ländliche Idyll, das nur im Konjunktiv nah an die erfahrbare Wirklichkeit gerückt werden kann, ist der rechte Ort für diese Utopie, in der der Mensch in der Natur zu sich selbst findet. Noch einmal ein Zitat. Was entzückt mehr als die schöne Natur, wenn sie in harmonischer Unordnung ihre unendlich mannigfaltigen Schönheiten verwindet? Mir gefällt die ländliche Wiese und der verwilderte Hain. Ihre Mannigfaltigkeit und Verwirrung hat die Natur nach geheimen Regeln der Harmonie und der Schönheit geordnet, die unsere Seele voll sanften Entzückens empfindet. Doch erfüllbar ist solch ein Wunsch nur auf dem Papier. Von ihren ersten Sätzen an geben Gessners Idyllen sich als ästhetische Gebilde, als Kunst zu erkennen. Denn das Ich des Vorworts, das sich als Verfasser der Idylle ausgibt, ist aus der Stadt, die es dem Redlichen so schwer macht, mit ihren sklavischen Verhältnissen, wie es heißt, und den künstlichen Bedürfnissen. Gessner spricht wörtlich von Bedürfnissen, die nur die unglückliche Entfernung von der Natur notwendig macht. Das Ich ist aus dieser Stadt geflohen aufs Land, in einsame Gegenden, in die unverdorbene Natur, um deren Schönheit auf sich wirken zu lassen und sich, wie es heißt, so glücklich wie ein Hirt im goldenen Weltalter und reicher als ein König zu fühlen. Das Produkt, die Früchte dieser Selbsterfahrung im Fluchtraum Natur sind eben die Idyllen des Buches, die in vergnügtesten Stunden aus dem Zusammenwirken von Einbildungskraft und stillem Gemüt entstanden sein sollen. Einbildungskraft und stilles Gemüt sind Zitate aus dem Vorwort. Die Einbildungskraft dieses Ichs ist geschult an Theokrit. Bei ihm, so heißt es explizit bei Theokrit, findet man die Einfalt der Sitten und der Empfindungen am besten ausgedrückt und das Ländliche und die schönste Einfalt der Natur. So steht es in der Adresse an den Leser. Das stille Gemüt aber, die zweite Komponente, lässt sich nur im direkten Kontakt mit der vermeintlich unverdorbenen, schönen und zugleich guten Natur finden. Diese ästhetisch wahrgenommene und mit moralischen Qualitäten aufgeladene Natur als Gegensatz zur Stadt ist die Inspirationsquelle für den Dichter. Soweit zu Gessners Idyllen als Sprachkunstwerken. Übrigens hat sich viel differenzierter, als ich das jetzt im Rahmen meines kleinen Vortrags tun konnte, Felix Knode in seiner Doktorarbeit mit Gessner auseinandergesetzt. Felix Knode ist Doktorand in der Forschergruppe Nachhaltigkeit als Argument, die Arndt Reitemeier leitet, und er erforscht vor allem die Nachwirkungen von Gessners Konzept des Idyllischen im Roman der Empfindsamkeit. Es ist also ein genuin literaturwissenschaftliches Projekt im Rahmen dieses eigentlich stärker geschichtswissenschaftlich und auch naturwissenschaftlich organisierten Forscherzusammenhangs. In den mir verbleibenden Minuten möchte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Denn Gessners Idyllen beschränken sich nicht auf die Sprache. Nicht nur seine Texte, von denen ich jetzt gesprochen habe, entwerfen eine ästhetisierte Natur, die freundlich wohlwollend den Menschen umfängt, der genügsam zu leben versteht, der sich ihr einfügt, seine Bedürfnisse an die naturgegebenen Voraussetzungen anzupassen versteht und damit ein rechtes Maß hält. Gessner war auch Maler, das habe ich schon gesagt, und auch auf seinen Bildern hat er diese idyllische Natur gemalt. Das möchte ich an 4 Beispielen zeigen und ich stütze mich dabei auf den Katalog zu der Gessner Ausstellung, die 2010 am Kunsthaus Zürich gezeigt worden ist. Daher musste ich auch die Bilder nehmen. Alle 4 Bilder sind Gouachen, das sind also Gemälde mit Wasserfarben gemalt. Und das ist eine Technik, in der diejenigen, die sich darin auskennen, Gessner großes Können bescheinigen. Das erste Bild stammt aus dem Jahr 1786, auch die anderen Bilder stammen aus den 80er Jahren, sind also wenige Jahre vor seinem Tod entstanden. 1786, das heißt 30 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten so erfolgreichen Idyllenbuchs, von dem wir gehört haben. Unten links, wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie auch den Namen des Malers Salomon Gessner. Dieses Bild bildet eine Brücke zu Gessners literarischen Idyllen, denn es trägt den Titel Der Wunsch oder die poetische Einsiedelei und verweist unverkennbar auf eben die letzte Idylle der Textsammlung mit dem Titel Der Wunsch, über die ich ja ausführlich gesprochen habe. Wir sehen, die Hütte fügt sich harmonisch in die Landschaft mit dem Bach und schützenden Bäumen ein. das ländliche Leben unterschiedlicher Generationen, Sie sehen Kinder, die herumlaufen, erscheint unangestrengt, heiter, ganz im Einklang mit der sanft genutzten, keineswegs domestizierten Natur. Ich erinnere daran, dass im Text von den angenehmen Fantasien der Natur die Rede war, denen mit gehorsamer Hülfe begegnet wird. Das zweite Bild zeigt eine Szene am Wasser. Der Hintergrund mag an die Schweizer Heimat Gessners erinnern, ist aber unspezifisch gehalten. Man kann nicht genau sagen, es ist an diesem oder jenem Ort. Hirten in antikisierenden Gewändern und auch eine antikisierende Architektur links im oberen Drittel im Bild am Hang sind klare Indizien dafür, dass es sich nicht um eine realistische Darstellung handelt, sondern um einen idealisierten, einen arkadischen Raum, der ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur vor Augen stellt. Es handelt sich dabei um eine Raumgestaltung, die in der Kunstgeschichte als gesperrte Landschaft bezeichnet wird. Nach hinten erscheint der Raum wie abgeriegelt, sodass nach vorne hin ein regelrechter Schutzraum entsteht, der Geborgenheit suggeriert. Das ist auch auf dem dritten Gemälde so. Das Bild zeigt ein Gewässer mit einer Holzbrücke, links bemooste Felsen, Baumstümpfe und die Bäume stehen, wir könnten sagen, in harmonischer Unordnung mit Gessner gesprochen, in einem schützenden Halbrund, sind eine gesperrte Landschaft. Und integriert in diesen Raum, und zwar so integriert, dass er gar nicht sofort auffällt, sondern erst auf den zweiten Blick erkennbar wird, ist ein müßiger Hirt mit seinen Tieren am Ende des Stegs, den Sie vorne sehen. Ein müßiger Hirt, der da sitzt mit seinen Tieren, er hat Schafen und eine Ziege. Und dieser Hirt spielt selbstvergessen auf seiner Flöte. Und auch das vierte und letzte Bild Gessners, das ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Idylle in gesperrter Landschaft. Es zeigt zwei Mädchen am Waldbach. Im Hintergrund hohe Berge, im Zentrum das wilde Wasser, das trotz seiner Fülle nicht bedrohlich über die mächtigen Felsen herabfließt, sodass die Mädchen ruhig stehend ihre Füße hineintauchen können, um sich zu erfrischen. Dahinter sehr hohe, die menschlichen Figuren überwölbende Bäume. Die Figuren sind hier, wie auch in den anderen Beispielen, die wir gesehen haben, nicht prominent, nicht hervorgehoben, sondern bloße Staffage. Und gerade dadurch veranschaulichen sie den Einklang des Menschen mit der zwar überwältigenden, aber keineswegs furchteinflößenden Natur, in die der Mensch sich einfügt. Ich möchte übrigens nicht behaupten, dass Gessner der Erfinder solcher gemalten Idyllen sei. Wie für seine Texte Theokrit und Vergil als Vorbild gedient haben, so gibt es auch für seine Bilder durchaus eine Tradition der Malerei, die eine arkadische Landschaft gestaltet, etwa in den Gemälden von Nicolas Poussin oder aber in der Landschaftsmalerei von Claude Lorrain, die Gessner durchaus gekannt hat. Poussin und Lorrain haben gut 100 Jahre vor Gessner gemalt. Aber die Bezüge zur Tradition würden mich hier zu weit führen und ich würde dieses Feld auch gerne den Kunsthistorikern überlassen. Sie sind auf diesem Gebiet selbstverständlich viel kompetenter, als ich als Literaturwissenschaftlerin es bin. Mir war nur wichtig zu zeigen, dass wir in Gessners Bildern die Charakteristika seiner Idyllendichtungen wiederfinden. Mensch und Tier leben harmonisch und weitgehend sorglos im Einklang mit der Natur, in idealisierten Räumen, die an das goldene Zeitalter und das Arkadien der antiken Literatur erinnern. Durch die gesperrte Landschaft entsteht ein schützender Raum, eine Geborgenheit, ein Locus Amoenus, in dem Menschen und Tiere geborgen sind und sich ungestört entfalten können. Es ist ein freies und glückliches Leben und damit ein Gegenentwurf zu den Zwängen der Gesellschaft, zu den Entfremdungen der Gesellschaft. Das lässt sich beispielsweise bei Schmidt in der Studie über Gessner als bildender Künstler ganz gut nachlesen. Und damit komme ich ans Ende meines Blicks zurück in die Geschichte der Literatur und der bildenden Kunst, mit dem ich Ihnen die Idylle als Bestandteil unseres kulturellen Gedächtnisses bewusst machen wollte. Abschließend komme ich noch einmal zur Gegenwart. Was sehen wir? Wald. Aber nicht irgendeinen Wald, sondern den Göttinger Wald. Und was Sie sehen, ist auch nicht irgendeine Stelle im Göttinger Wald, nein, sondern es ist eine Stelle, die bewusst als Idylle gestaltet worden ist. Sie sehen den sogenannten Seckborn und Sie erkennen jetzt, durch Gessner geschult, eine gesperrte Landschaft. Die Bäume im Hintergrund bilden einen schützenden Ort. Sie erkennen den Locus Amoenus und leider können Sie nicht sehen, dass rechts noch eine abgeschirmte Wiese ist, die mit uralten Bäumen bestanden ist. Einer hat sogar einen Namen, sie hat ein Namensschild. Das ist auf der rechten Seite, aber da ich kein Weitwinkelobjektiv bei mir hatte, kann man das hier nicht mehr sehen, Sie müssen es mir glauben. Und in der Mitte, das ist jetzt interessant, in der Mitte, dort, wo der helle Fleck im Bild ist, ist das einzig wirklich Ursprüngliche, nämlich die Quelle. Die Seckborn-Quelle. Hier auf dem Informationsblatt des Stadtforstamts ist diese Seckborn-Quelle gut zu sehen. Der Flyer liegt freundlicherweise zur Erläuterung gleich neben der Bank, von der aus man das Idyll betrachten und genießen kann. Die Quelle scheint aus Felsen zu entspringen. Aber diese Felsen sind keineswegs natürlich da, sondern sie sind künstlich angehäuft, nach ästhetischen Kriterien. Im Waldblatt heißt es zur Information, und ich zitiere daraus, die Seckbornquelle ist im 19. Jahrhundert gestaltet worden. Mächtige Kalksteinbrocken wurden um die Spaltquelle herum zu einer künstlichen Felsenwand aufgetürmt und sollten die Quelle betonen. Ein Rastplatz vor der Quelle wurde eingerichtet und aus dieser Zeit stammt auch der künstlich angelegte Teich. Das Resultat? Ein Locus Amoenus. Was wir also, mit Gessner gesprochen, als harmonische Unordnung der schönen Natur empfinden mögen, die unser Gemüt anspricht, ist hier im Göttinger Wald bewusst künstlich inszeniert, ist arrangiert, eben als Idylle. Und sollten Sie nun bei einem Erholungsspaziergang in nächster Zeit wieder einmal am Seckborn vorbeikommen, so denken Sie vielleicht daran, dass die literarischen Vorbilder für diese idyllische Erfahrung beim Sonntagsspaziergang weit zurückreichen. Eigentlich bis in die Antike, mindestens aber bis ins 18. Jahrhundert, in dem ein Salomon Gessner die Schönheiten der Natur beschworen und ihr moralische Qualitäten zugesprochen hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten Ruth Florak zum Thema Lob der Genügsamkeit zur Idylle in der Literatur. Der Vortrag ist Teil der öffentlichen Ringvorlesung Nachhaltigkeit als Argument. In der kommenden Woche setzt dann der Darmstädter Forscher Dieter Schott die Vortragsreihe fort. Er referiert dann über Wege zur nachhaltigen Entwicklung von Städten seit dem 19. Jahrhundert. Die Ringvorlesung findet jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Göttinger Wilhelmsplatz statt. Und die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie einen Tag später, also immer mittwochs um 12 Uhr hier in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.